Ich lese euch den Predigttext, der steht in Daniel Kapitel 9 und das sind die Verse 20 bis 27. Daniel, als ich noch so betete, meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott lag und die Bitte für den heiligen Berg vor Gott brachte, gerade da kam der Mann Gabriel daher, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte. Er rührte mich an um die Zeit des Abendopfers und unterrichtete mich. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus, und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt. So pass nun auf, damit du die Vision verstehst. 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld gesühnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Vision und Weissagung werden versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. So hab Acht und versteh die Vision. Vom Erlass, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis zu dem Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut, wenn auch in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen, die Stadt und das Heiligtum zerstören, so dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird dabei eine Woche lang vielen den Bund bestätigen und mitten in der Woche werden Opfer und Speiseopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das beschlossene Verderben sich über die Verwüstung ergießt. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe einmal einen Film gesehen, alter amerikanischer Film, das verflixte siebte Jahr. Damit wurde dann eine Ehe beschrieben und die Probleme im siebten Jahr. Das war ein alter Film und heute geht es doch relativ schneller, Probleme zu haben in der Ehe. Da muss man nicht 7 Jahre warten. Hier, der Text. Da sind die 7. Die 7 ist ziemlich viel drin. Es ist jetzt im Überblick 539 vor Christus und das erste Regierungsjahr von Darius, der zum König gemacht wurde von Großkönig Kyros. Und Darius hat den Daniel zum obersten Fürsten, also mehr noch als ein Premierminister, er hat ihn dazu gemacht. Und Daniel ist alt und er betet. Und während er betet, da studiert er auch den Propheten Jeremia. Das war sein Kollege, der in Jerusalem geblieben ist. Daniel wurde ja deportiert nach Babylon. Jeremia ist geblieben und er wurde dann von seinen eigenen Leuten verschleppt und wahrscheinlich auch getötet. Aber dieser Jeremia hat gesehen, wann diese Deportation in Babylon endlich aufhört. Er hat gesagt, in Gottes Namen, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Das hat Daniel studiert und ja, die 70 Jahre sind jetzt fast um. Wie wird das? Und er betet. Und er betet lange. Und er betet so, wie sich's gehört. Er bekennt nicht nur seine Sünden, sondern auch die seines Volkes. Warum? Ja, Sünde trennt von Gott. Und Sünde eingestehen und Reinigung von ihr gehört deswegen zu Gebet und Gottesdienst. Auch wenn der alte Prophet Daniel nicht bewusst gesündigt hat, hat er nicht. Er war treu und viel geliebt und er ist durchs Feuer gegangen für seinen Herrn. Aber er hat das gesehen, was in seinem Herzen war. Das, was er dann nicht zur Tat werden ließ, aber er hat es gesehen. Er wusste, wie es in seinem Herzen zugeht. Und er gleicht damit dem alten Apostel Paulus, der am Ende seines Lebens dem Timotheus schreibt, es ist gewiss wahr, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, wovon ich der Größte bin, nicht wahr, bin. Er hat in sein Herz gesehen. Daniel betet zur Zeit des Abendopfers. Das wurde im Tempel geopfert und dann, ihr seht es auf dem Bild, das ist gleich neben dem Kreuz, da wurde geopfert und dann ging der Priester weiter zum Becken der Reinigung, zum ehernen Becken und da hat er sich gereinigt. Und erst dann ging er zum Räucheropferaltar, um zu beten. Er ging gereinigt zum Räucheropferaltar. Ja. Und bei diesem Bild und bei diesem Tempel, der weist auf den kommenden Jesus Christus hin. Denn er hat sich nicht nur geopfert für die Seine, er war rein und in ihm liegt die Reinigung. Und er hat es auch ermöglicht, dass Gebete zu Gott kommen. Also bei diesem Weihrauchaltar, da wurde Weihrauch angezündet und das symbolisierte eben, dass nur das gute, reine Gebet vor Gott kommt. Der Weihrauch symbolisiert auch den Herrn Jesus Christus. Er hat uns angenehm gemacht und unsere Gebete auch für Gott hörbar gemacht. Es ist also recht widersinnig, wenn manche Kirchen heute immer noch weihräuchern. Denn der Herr Jesus ist ja gekommen. Daniel bekennt nicht nur seine Sünde, sondern betet auch für den heiligen Berg. Und der heilige Berg, ja, das war Jerusalem, da war der Tempel drauf. Und hier im Bild, das ist ein anderer Tempel, das ist ein islamischer Tempel. Aber damals, zur Zeit von Daniel, war dieser Tempel von Gott eben auch nicht mehr. Und er ist auch heute nicht mehr. Aber er betet eben, dass der wiederhergestellt wird und dass Gottes Volk wiederhergestellt wird. Dafür betet er, wenn er für diesen heiligen Berg betet. Im Neuen Testament, in Hebräer 12, lesen wir: Ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zur Menge vieler tausend Engel, zur Festversammlung der Gemeinde, die im Himmel aufgeschrieben ist oder sind. Das heißt so viel, Neues Testament, wo der Herr Jesus Christus ist, da ist Zion. Da ist der heilige Berg. Da ist das himmlische Jerusalem. Ja, man sieht es noch nicht so ganz, gell? Aber es ist trotzdem, wo der Herr Jesus Christus ist, da ist Gott. Daniel wird dann beim Beten vom Engel Gabriel gestört oder unterbrochen. Und das finden wir im Neuen Testament auch. In Lukas 1,10 ist der Zacharias gerade beim Räucheraltar, nachdem er geopfert hat und sich gereinigt hat, ist er zum Räucheropferaltar gegangen und dann stört ihn auch der Engel Gabriel. Und er sagt ihm etwas Schweres und etwas Gutes, nämlich das, was der Zacharias kaum glauben kann. Das Gute ist, deine Frau ist schwanger, im hohen Alter. Und du sollst den Namen eures Sohnes Johannes nennen. Und der Zacharias glaubt es halt nicht so ganz. Und dann ist er still, verstummt, bis das Kind geboren ist. Also auch da hat Gabriel gestört, aber was er mitteilt, ist gut und schwer. Der Gabriel, und das ist das wörtlich so im Text, er kommt mit Schwerem. Also er kommt nicht so locker vorbeigeflogen, er kommt mit Schwerem. Und das ist nicht so einfach. Also viele Menschen wollen von Gott nichts wissen, außer Gutes und Gewinn. Das ist wie bei den Horoskopen und bei den Wahrsagern, da will man auch nur was Gutes wissen. Alles andere, vergiss es. Und das ist bei Gott schon ein Problem. Denn Gott, bevor er das Evangelium, das Gute, die gute Nachricht mitteilt, da zeigt er einem erst das Schwere der Sünde. Erst wer von ihrer Schwere bedrückt ist und sie hasst und sich selbst hasst, dem hilft er. Johannes sagt in Kapitel 3,20, also sofort nach dem Evangelium in 3,16, wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Der bleibt halt in seinem schweren Zustand, mit seinen schweren Sünden. Der Gabriel nennt den Daniel viel geliebt. Und es ist nicht so, dass Gott alle Menschen liebt. Warum sollte er das auch tun? Also da können wir uns selbst anschauen, warum sollte Gott uns lieben? Was für einen Grund hat er dafür? Ja. Es ist nicht so, dass Gott alle Menschen liebt. Aber er findet dann doch einen Grund. Er hat seinen Sohn geliebt, das hat er auch zweimal gesagt, seinen einzig geborenen Sohn, den Jesus Christus, den hat er geliebt, zweimal gesagt. Und das ist das Gute, der Herr Jesus hat unsere Sünde weggetragen. Er ist für unsere Sünde gestorben und deswegen liebt Gott uns auch. Ja, und das traf bei Daniel zu. Und er ist viel geliebt. Also er hat sich ein Leben lang erwiesen als Glaubensheld. Er ist dem Herrn gefolgt unter schwierigsten Umständen. Er ist ihm treu geblieben. Viel geliebt. Jetzt das Schwere und das Gute, das Gabriel dem Daniel und uns mitteilt, ist Folgendes. Ihr seht, ich habe da drei Punkte aufgeschrieben und der erste Punkt ist eine 7 mit einem Fragezeichen. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, dann wird dem Übertreten gewährt. Die Sünde abgetan, die Schuld gesühnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Vision und Weissagung wird versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. Also das mit 70 Wochen, wörtlich steht da 70 Siebener. Da stehen nur 7. Siebener, also die Woche steht da nicht dort. Wobei natürlich die 7 meist für eine Woche steht. 7 Tage. Aber nicht immer. Also der Ort Beersheba heißt Siebenquell und Batseba, schöner Name, heißt Tochter der Sieben. Wobei die 7 auch für den Schwur gilt, also die Schwurstadt oder die Schwurquelle und die Tochter des Schwurs. Also die 7 ist ein, da steht nicht immer, was ist die 7? Schwierig. Und der Herr Jesus sagt dem Petrus, der fragt, wie oft er vergeben soll, da fragt er 7-mal. Und dann sagt der Herr Jesus, 70 Siebener. Er sagt genau dasselbe wie der Gabriel hier dem Daniel, 70 Siebener. Ja, das wäre dann also hochgerechnet 490 Mal. Ja, es ist nicht so einfach mit diesen Zeitangaben hier bei Daniel. Und denn Daniel wird gesagt, pass gut auf, gell? Damit du es verstehst. Und das ist etwas, was uns nicht gesagt werden muss. Wir passen immer gut auf, oder? Also, hinter diesen 70 Siebener kommen da noch 3 Minus und 3 Plus. Und die schauen wir uns jetzt an. Dann erkennen wir an für sich, was Gott bestimmt hat und was er getan hat. Die 3 Minus ist der zweite Punkt. Da steht Minus, der Übertretung wird gewährt. Also für Übertretung steht im Hebräischen Wort, das Wort Pescha. Das ist so viel wie das schwerste Vergehen. Das ist Rebellion gegen Gott. Dem wird gewährt, der Rebellion. Dann Sünde wird abgetan, das ist das zweite Minus. Und das dritte, Schuld wird gesühnt oder versöhnt. Also das erste Minus, Übertretung wird gewährt. Jesus Christus, Gottes Sohn und Menschensohn, hat nie gegen Gott rebelliert. So wie es Adam und nach ihm alle seine Menschen getan haben. Auch wir. Er hat es nicht getan. Der Übertretung, der Rebellion wird gewährt. Durch ihn. Zweitens, Sünde wird abgetan. Jesus, der Einzige ohne Sünde, hat die Sünde seiner Jünger, Lehrlinge und Innen auf sich genommen und von ihnen abgetan. Damit hat er auch Gottes Gericht von ihnen abgetan. Das war das zweite Minus. Das dritte, Schuld gesühnt. Er hat ihre Schuld bei Gott bezahlt. Und darum wollen die Jünger, Lehrlinge und Innen nicht mehr Schulden bei ihm eingehen, nicht mehr sündigen. Kommen wir zu den 3 Plus. Er hat ewige Gerechtigkeit gebracht. Ewige Gerechtigkeit finden wir nicht bei uns. Wir finden bei uns höchstens Selbstgerechtigkeit. Aber die hier erwähnte, die finden wir nur im Leben von Jesus Christus. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er aber seine ewige Gerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit seiner Jünger, Lehrlinge und Innen eingetauscht. Aber was ist mit den aktuellen Sünden? Römer 8, 34 sagt, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Das ist es. Das nächste Plus, Vision und Weissagung sind versiegelt. Etwas schwieriger. Ja, der Herr Jesus hat sie versiegelt. Als er kam, war keine Notwendigkeit mehr für die alttestamentliche Prophetie. Er hat die Weissagung erfüllt. In ihm ist alles, was Gott gesagt hat, Ja und Amen. Und er selbst sagt in Matthäus 5, 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er hat das getan und besiegelt damit, was Gott angekündigt hat. Und übrigens, Taufe und Abendmahl sind seine Siegel dafür. Ein dritte Plus, ein allerheiligstes Gesalbt. Im Gesalbt steckt schon das Wort Messias oder Christus drin, denn das ist wörtlich genau das. als er gestorben ist, ist der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel zerrissen bei seinem Tod. Das steht in Lukas 23, 45. Der Herr Jesus hat die Gebote, die 10, die in der Bundeslade waren, die ist da ganz hinten auf dem Bild, die hat er erfüllt. Er wurde aber trotzdem gerichtet. Und der Hohepriester hat am Yom Kippur, der war nebenbei Dienstag bis Mittwoch in dieser Woche, da ist er hineingegangen ins Allerheiligste und hat das Blut des Sündenbocks auf den Gnadenthron gesprenkelt. Und damit war es im Alten Testament gut. Und was hat das Volk draußen getan? Ja, sie haben ihre Sünde bekannt. Ein Allerheiligstes gesalbt. Ja, das Allerheiligste ist nicht mehr vorhanden, als Daniel betet. Es ist auch heute nicht mehr vorhanden. Es ist trotzdem vorhanden. Es ist der Jesus Christus selbst, dieses Allerheiligste, und seine Gemeinde. Epheser 2 sagt zur Gemeinde, ihr seid nun nicht mehr Fremde und Gästlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zum heiligen Tempel im Herrn. Habt ihr aufgepasst? Wo ist der Tempel? Wo ist das Allerheiligste? Da, wo der Herr Jesus ist und seine Gemeinde. Also die drei schweren Minus, Rebellion, Sünde und Schuld, werden durch den Herrn Jesus abgenommen. Das war sehr, sehr schwer für ihn und er gibt seine gewichtigen drei Plus dafür. Seine Gerechtigkeit, sein sicheres Wort und seine heilige Gemeinde. Dann kommen wir jetzt zu den weiteren schwierigen Versen. Und Professor Young, der am Westminster in Philadelphia gelehrt hat, wo auch unser Professor Curto studiert hat, bezeichnet das als die schwierigsten Worte im Alten Testament. Das liegt unter anderem an den schon erklärten Zahlenbedeutungen. 7 Jahr oder Woche. Da steht, vom Erlass, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis zu dem Gesalbten, den Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Dann werden Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, so dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen und mitten in der Woche werden Opfer und Speiseopfer aufhören, und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das beschlossene Verderben sich über die Verwüstung ergießen wird. Also, hier haben wir, ihr habt es gehört, 7 Wochen, 7 Siebens, Woche steht nicht drin, 62 Wochen, 62 Siebens. Und dann sind noch, 3,5. Also die 7 und 62 Wochen, schwer zu sagen, von der Zeit her. Aber es ist wie bei den vorigen, bei den 3 Minus und bei den 3 Plus, das sieht man, wann das ist, wenn es geschieht. Also vorhin habe ich diese 77 und 70 Siebener habe ich auf den Herrn Jesus Christus hingedeutet oder ausgelegt. Dann, wenn er die Schuld gesühnt hat und weggenommen hat und abgetan hat und Gerechtigkeit gegeben hat und so weiter. Und das ist hier im Prinzip dasselbe. Es wird erklärt, die Zahlen, sie werden erklärt durch das Geschehen. Wann ist das passiert? Also vom Erlass Jerusalem wieder aufbauen zu lassen, also dieser Erlass wurde 538 beziehungsweise 537 von Kyros, dem Oberkönig, gegeben. Und er hat den Juden, den Gefangenen, erlaubt, wieder nach Jerusalem und Judäa zurückzugehen und hat ihnen befohlen, den Tempel wieder aufzubauen. Also dieser Kyros wird von Jesaja, der viel früher gelebt hat, als Messias bezeichnet. Ja, und sie haben sich dann durchaus aufgemacht. Der Aufbau Jerusalems und des Tempels geschah zur Zeit von Nehemia und Esra. Aber es war nicht so einfach. Die Propheten Haggai und Zacharia, die waren zur selben Zeit da in Jerusalem. Und ja, durch den Propheten Haggai sagt Gott zum Volk, ihr sagt, es ist nicht Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Frage, ist es aber für euch an der Zeit, in getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern steht? Also getäfelte Häuser, das hatte fast niemand, nur Fürsten. Das war Luxus. Aber ja, das Haus Gottes, naja, das lassen wir mal. Und das sagte Haggai 520 vor Christus, ist genau datiert. Und sie haben sich dann trotz dem Widerstand von außen, da waren ja Menschen, die das nicht wollten, Heiden, aber auch ihr eigenes Herz hat Widerstand geleistet. Also sie wollten, zuerst schauen wir auf uns. Sie haben dann trotzdem auf diesen Aufruf hin angefangen, das Haus wieder zu bauen und sie haben es etwa 3,5 Jahre später eingeweiht. Aber dann sagt eben noch der Prophet Zacharia, Kollege von Haggai, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, der den Tempel gegründet hat. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Was denn? Also Gottes Tempel ist an für sich heilig. Der siebenarmige Leuchter, der da drin stand, ein Abbild steht jetzt vor dem israelischen Parlament, der Knesset. Knesset heißt Versammlung. Und da steht auf diesem großen siebenarmigen Leuchter, der im Tempel stand, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Also in der Knesset, fast so wie in jedem Parlament, geht es nicht gut zu. Die sind nicht eines Geistes. Aber der Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes, die soll eines Geistes sein. Und die wird eines Geistes sein durch den Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Sie sind ausgerichtet auf den Herrn Jesus. Sie sind vereint durch das Haupt der Gemeinde, den Herrn Jesus. Sie sind eines Geistes. Auch wenn sie viele unterschiedliche Ansichten haben und Vorstellungen haben und Vorlieben haben, aber diesbezüglich lassen sie sich einen. Das ist das, was der Prophet Zacharia sagt. Es soll durch meinen Geist geschehen. Durch den Geist wird man wiedergeboren und der Geist hält einen bei Gottes Wort, das er ja gelehrt hat, und der Geist verherrlicht den Herrn Jesus Christus, wie der gesagt hat. Also, was Zacharia sagt und was jetzt da zum Tempel sagt, es ist ein geistliches Haus, das steinerne Haus, ist wenig wert. Und es wurde auch nicht mehr aufgebaut. Die 62 Siebner, da wird der Gesalbte ausgerottet steht da. Was war das? Ja, das sagte uns schon der Prophet Jesaja. Was für einen schändlichen Tod er erleiden wird. Jesaja 53. Da wird er ausgerottet, da ist er nicht mehr. Es wird aber das Volk eines Fürsten kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und bis zum Ende wird fest beschlossener Krieg sein. Also das Volk, das sind die Römer, der Fürst, das ist Titus, Flavius, späterer Cäsar. Der Tempel wird ein Raub der Flammen. Er wollte es nicht, aber es wurde so. Und das geschah alles 70 nach Christus, 3,5 Jahre zuvor hatten die Juden gegen Rom rebelliert und in dieser Zeit der Rebellion gegen Gott und Rom, hat sich Furchtbares zugetragen. Sie haben gegeneinander gekämpft, sie haben die Priester im Tempel geschlachtet, sie haben ihre eigenen Kinder gegessen in ihrer Not. Und als die Römer dann schlussendlich da waren, haben viele den Tod bei den Römern gesucht am Kreuz. Furchtbare Zeit. Der Tempel wurde entweiht, verwüstet. Das war dann. Dann steht hier, er wird eine Woche oder eine sieben mit vielen den Bund bestätigen und mitten in der Woche, der sieben, werden Opfer und Speiseopfer aufhören. Also den Bund bestätigen, ja, das hat der Herr Jesus getan und ich habe es vorhin erwähnt, dass im Abendmahl, das ist das Blut des neuen Bundes. Und den hat er geschlossen mit den, mit seinen Gläubigen, mit seinen Jüngern, Lehrlingen und ihnen. Er hat das getan, was er tun sollte. Den Tausch seiner Gerechtigkeit gegen meine Ungerechtigkeit, seine Reinheit gegen meine Unreinheit. Und wie gesagt, im Bundessiegel des Abendmahls bestätigt er das. Die Opfer werden aufhören. Ja, der Steinetempel hat seine Schuldigkeit getan. Er wird zerstört, da er auf Christus wies. Und als der gekommen ist, da war er unnötig. Da hat er vom gekommenen Christus abgelenkt. Kann man immer noch opfern. Kann man immer noch weihräuchern. Er hat abgelenkt von Jesus Christus. Und deswegen wurde er zerstört. Und ist bis heute nicht mehr aufgebaut. Wozu auch? Er lenkt ja nur ab. Ja, die Opfer haben aufgehört. Denn Gott wohnt in Jesus Christus, Johannes 14,10. Und er wandelt inmitten seiner Gemeinden. Das ist Offenbarung 2,1. Hier wohnt er. Da war ein Rabbi zu Gast bei gelehrten Männern. Und er überrascht sie, als er hereinkommt, mit der Frage, wo wohnt Gott? Und sie haben gelacht und gesagt, was reden Sie da, ist doch die Welt voll von seiner Herrlichkeit. Und er beantwortet seine eigene Frage und sagt, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott reinlassen geht nur, wenn wir die Sünde rauslassen. Beides geht nur über den Herrn Jesus Christus. Und ich komme zum Schluss. Gabriel offenbart Daniel die Zukunft, Schweres und Evangelium. Die sieben Siebens und so weiter sind nicht leicht, sondern schwer. Sie werden allerdings enträtselt durch das Kommen des Herrn Jesus Christus. Wir unsere drei Minus gegen seine drei Plus eintauscht. Erst wenn wir das Gewicht unserer Sünde sehen, wird es für uns leicht. Denn der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.